Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Anwälte im Dialog. Mein Name ist Heribert Hertinger, ich bin Kommunikationswissenschaftler und ich interessiere mich für die Lebensläufe und Karrierewege erfolgreicher Rechtsanwälte. Und gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörende, werfe ich in dieser Podcast-Folge wieder einen neugierigen Blick hinter die Kulissen einer interessanten Anwaltskanzlei. Mein heutiger Gast, Rechtsanwalt David Mühlberger, Fachanwalt für Strafrecht und Mitinhaber der Kanzlei Frühsorger Mühlberger mit Sitz in München und einer Zweigstelle in Heidelberg. Grüß Gott, Herr Mühlberger, schön, dass Sie da sind.
Ich grüße Sie, hallo Herr Hertinger, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Aber sehr gerne doch. Fangen wir gleich mit einer sehr allgemeinen Frage an, die aber unsere Hörer interessieren wird. Was hat Sie denn dazu inspiriert, sich als Anwalt auf Strafrecht zu spezialisieren? Oft hat es ja eine lange Vorgeschichte, manchmal beginnt die Entscheidung schon in der Kindheit, oft ist der Zufall auch mit beteiligt. Wie war das bei Ihnen?
Also bei mir war das so, das mag sich jetzt vielleicht so ein bisschen gewollt bilderbuchartig anhören, aber es war einfach tatsächlich so, dass ich das schon als kleines Kind machen wollte. Ich weiß auch nicht warum, aber der Wunsch war letzten Endes bei mir eigentlich schon als kleines Kind da. Da glaube ich noch jetzt nicht Fachanwalt für Strafrecht, das weiß man noch nicht so genau, aber ich hatte schon immer so eine Faszination für Anwälte und für Gericht, diese altehrwürdigen Gebäude und Roben und so weiter. Das hat mich halt schon immer interessiert, schon als Kind. Und ich habe dann auch später schon so als Jugendlicher, wo ich natürlich eigentlich noch nichts mit Jura zu tun hatte, ja, wenn dann irgendwas war, dann haben eigentlich die Leute aus dem Freundeskreis so ein bisschen schon immer mich gefragt, wie ich das jetzt einschätzen würde. Ja, es passiert ja hier und da mal ein bisschen Blödsinn, sage ich jetzt mal, nichts wirklich Schlimmes. Und da war für mich eigentlich schon wirklich von Anfang an klar, ich werde auf jeden Fall Rechtsanwalt oder ich will Rechtsanwalt werden. Das ist ja auch ein langer Weg. Ne? Das war halt mein Traum sozusagen. Und als ich dann begonnen habe mit dem Studium, ich habe in Augsburg studiert, da war für mich sofort klar, dass ich Strafrecht machen werde. Also das war einfach so interessant. Ich kann mich sogar noch an die Vorlesung, an die erste Strafrechtsvorlesung erinnern, bei der dann für mich im Endeffekt klar war, okay, das wirst du machen. Genau.
Wie sind Sie denn mit diesen Roben und mit dem Berufsbild in Kontakt gekommen? War das übers Fernsehen oder über Zeitung oder?
Also ursprünglich schon natürlich über Fernsehen, ja, als kleiner Junge, ja, sage ich jetzt mal, und über Filme. Und dann war es aber auch so, dass ich gleich die ersten Praktika in der Schule, also man macht ja relativ früh schon Praktika, dann immer für ein paar Tage, glaube ich, oder mal für eine Woche, so Berufsorientierung und so. Es war bei mir immer klar, also war ich immer nur bei Anwälten. Ja. Also ich habe auch gar nie irgendwas anderes angeschaut, weil mich nichts anderes interessiert hat, ehrlich gesagt. Also ich dachte jetzt nie zwischendurch mal kurz, vielleicht doch Feuerwehrmann oder Polizist, ja, oder Ingenieur oder sowas. Das gab es bei mir einfach nicht. Also bei mir gab es von Anfang an nur Rechtsanwalt. Das steht bei mir in der Abi-Zeitung drin. Also es war einfach schon immer klar. Ja.
Das ist interessant. Und Ihre Mitschüler haben Sie tatsächlich um die Meinung gefragt, weil Sie vielleicht, waren Sie da irgendwie besser informiert als andere oder haben Sie analytischer gedacht oder ist das eine persönliche Ausstrahlung? Frage ich mich gerade. Es ist ja schon spannend, ne? Also ich bin da eigentlich, glaube ich, nicht so gefragt worden.
Doch, also es war bei mir tatsächlich so. Ich habe mich dafür interessiert. Das waren jetzt natürlich keine bahnbrechenden Strafrechtsfälle, das ist ja klar. Aber ja. Wenn jetzt einer ohne Führerschein erwischt wurde oder wenn jetzt einer geblitzt wurde mit dem Familienauto oder irgendwie solche Dinge halt oder es war eine Schlägerei oder was auch immer, was halt so im Laufe der Jugend so vorkommt, zumindest kam es bei uns vor, wir haben ländlich gewohnt, ja, und da habe ich mich relativ früh zum Beispiel, auch wenn es sich wirklich blöd anhört aus heutiger Sicht, mit Belehrungen auseinandergesetzt, ja, ob jemand belehrt wurde, ordnungsgemäß, oder ob halt der Dorfpolizist einfach nur so angerufen hat, einfach so die Eltern befragt hat, ja, wo war denn eigentlich Ihr Sohn gestern? Und da war mir eigentlich von Anfang an klar, dass das interessant sein könnte von der Thematik her, weil wenn natürlich der Dorfpolizist, den jeder kennt, an der Türe klingelt oder anruft, dann gibt man einfach eine Antwort. Das ist einfach in den Leuten verankert. Natürlich antworte ich dem Herrn ehrwürdigen Polizisten so und so, ne, der da seine kleine Dienststelle hat. Es ist wirklich so. Und dann antworte ich dem und dann ist es natürlich raus. Und unter anderem ist es auch mir persönlich mal so passiert mit meinem Vater, ne, dass ich geblitzt wurde. Da war ich schon im Studium, aber ganz am Anfang, da hat man ja auch noch nicht richtig Strafprozessordnung. Und dann wurde er halt angerufen vom Dorfpolizisten und wurde gefragt, ja, wer war mit dem und dem Auto unterwegs? Und hat er gesagt, ja, der David. und dann war es natürlich rum ums Eck. Ja. Und da war mir halt klar, also die Belehrungsthematik hat mich schon immer interessiert, weil mir klar war, dass es so eigentlich nicht laufen kann. Und letzten Endes, nachdem ich dann das alles gelernt habe, habe ich damals schon intuitiv recht gehabt, ja, dass sowas eigentlich nicht funktioniert, dass man sowas eigentlich nicht darf.
Okay, da haben Sie früh die Relevanz fürs konkrete Leben erkannt.
Ja, so ist es tatsächlich.
Wie lange gibt es denn die Kanzlei Frühsorger Mühlberger schon?
Die gibt es seit 2020. Also ich habe mich selbstständig gemacht im Mai 2019. Ich war davor Angestellter in einer sehr renommierten Münchner Anwaltskanzlei und habe mich dann am 1. Mai, Tag der Arbeit, habe ich mich selbstständig gemacht 2019. Genau, es werden dann jetzt 5 Jahre. Mhm.
Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, als Strafverteidiger angestellt zu sein. Kann das sein, da gibt es nicht so viele Stellen. Also das habe ich mal gehört von dem Strafverteidiger, der sagt, ja, im Strafrecht, da liegt die Option Selbstständigkeit besonders nahe.
Das ist richtig. Also ich sage jetzt mal, als kanzleifremder Anwalt einfach nur eine Initiativbewerbung abzugeben, ist, glaube ich, in den seltensten Fällen erfolgreich. Also bei mir war es wie bei so vielen, ich bin übers Referendariat in die Kanzlei damals reingekommen. Mhm. Also ich wusste, wie gesagt, ich komme ursprünglich zwischen Ulm und Stuttgart, also aus dem schwäbischen Raum und auch tatsächlich ländlich, ja, hätte dann eigentlich meine Karriere auf dort fokussieren können, theoretisch. Mir war aber halt klar, dass ich das große Strafrecht machen will und nicht das kleine Strafrecht. Also ich wollte dann jetzt nicht mich mit den Themen befassen, mit denen ich mich dann in der Jugend befasst habe, sprich Fahren ohne Fahrerlaubnis oder was auch immer, sondern ich wollte halt große Fälle natürlich bearbeiten, spannende Fälle bearbeiten. Und dann war mir klar, dass ich in eine Großstadt muss und habe mich dann in München beworben für das Referendariat. Das ist ja quasi der zweite Teil. Also erstmal kommt das universitäre Studium und dann kommt das Referendariat. Und Teil dieses Referendariats ist eben dann eine Anwaltsstation und Staatsanwaltschaft und so weiter. Und dann bin ich in eine Münchner Kanzlei reingekommen und da war ich dann ein paar Jahre und da habe ich mich selbstständig gemacht. Genau.
Wenn Sie von spannenden Fällen sprechen, wie muss man sich denn spezialisieren, damit dass man an solche Fälle auch rankommt?
Also da ist, ich bin ja ehrlich, ja, da ist natürlich auch immer das Quäntchen Glück dabei. Ja. Man muss in die richtige Kanzlei reinkommen, man muss dort den richtigen Ziehvater oder die richtige Ziehmutter haben sozusagen, der dann einem halt auch was zutraut und einen selbstständig Dinge machen lässt, ja, der einen da jetzt auch nicht nur als, sage ich jetzt mal, billige Arbeitskraft zum Aktenbearbeiten sieht, sondern der auch wirklich, ja, einem auch was gönnt und einem diese Fälle gibt. Und bei mir war das wirklich so. Also ich habe meinen ersten eigenen selbstständigen Mordfall nach 6 Wochen gemacht.
Allerhand.
Ja, also wirklich 6 Wochen nach meiner Zulassung hatte ich meinen ersten Schwurgerichtsfall. In München relativ bekannten, also das war der Münchner Riemkiller. Das war natürlich für mich schon eine wahnsinnige Chance, die sich da aufgetan hat. Und im weiteren Verlauf kamen dann einige weitere große Fälle dazu. Der größte war natürlich der Amoklauffall in München, oder beziehungsweise das ist mittlerweile ja als terroristisches Attentat qualifiziert worden. Damals hieß er halt noch Amoklauffall. Mittlerweile hat sich das geändert. Und da habe ich den Waffenhändler vertreten. Und das war natürlich vom medialen Aufgebot her, das war natürlich enorm. Ich meine, dieses Attentat war 2016, am 22. Juli. Und dann bin ich genau in die Zeit halt reingerutscht. Dann habe ich dieses Mandat bekommen. Und ja, ab da war es dann sehr, sehr spannend. Und
das war noch
nie abgerissen, sage ich jetzt mal.
Das war noch in der Zeit, als Sie angestellt waren, ne?
Genau.
Da sind Sie schon an diese großen Fälle rangekommen, dann ist man in den Medien und das beflügelt dann die Karriere, kann man das so sagen?
Ja, das ist schon so. Also ob jetzt Leute zu mir kommen, weil ich diesen Fall gemacht habe, eher nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand dann zurückdenkt an vor, was weiß ich, paar Jahren und dann denkt, oh, damals habe ich in der Tagesschau einen Anwalt gesehen, der sah irgendwie so aus, als würde den Job gut machen. So ist es natürlich nicht. Aber wenn dann jemand auf dich als Anwalt stößt, dann spielt es natürlich schon eine Rolle, was für Fälle so in der strafrechtlichen Vita bearbeitet wurden von dem jeweiligen Anwalt. Das ist ja klar, wenn man psychologisch demjenigen wahrscheinlich dann halt auch viel Erfahrung zuschreibt oder viel Qualität zuschreibt, wenn er schon große Fälle gemacht hat und die vor allem auch gut gemacht hat. Darum geht es ja. Es geht nicht nur darum, die Fälle zu machen, sondern es geht darum, die Fälle natürlich erfolgreich zu machen. Ja.
Wollen Sie da mal ein bisschen was dazu erzählen? Sie haben den Waffenhändler vertreten. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, welche Rolle der gespielt hat.
Naja, also es war so, dass der damalige Täter, der Mörder, der da 9 Personen ermordet hat, sich selber gerichtet hat nach dieser brutalen Tat. Also da hat ja jeder wahrscheinlich schon mal was im Fernsehen dazu gesehen oder in irgendwelchen Dokumentationen oder so. Dann war er natürlich er hat sich halt seiner Verantwortung dadurch entzogen und dieser junge Mann hat von einem Waffenhändler, in Anführungszeichen, aus dem Darknet diese Waffe bestellt, die Tatwaffe bestellt. Und diese Tatwaffe, das war eine Glock 17, das ist halt sozusagen jetzt ganz umgangssprachlich ja so eine typische Amok-Waffe. Also die hatte damals auch der Anders Breivik und bei dem Attentat in Erfurt wurde die, glaube ich, auch benutzt. Und also das ist so ein bisschen so eine typische, bekannte Amoklaufwaffe, ja, also die da benutzt wird, die hat da irgendwie so ein...
Verstehe.
Ja, wie auch immer. Und die hat halt mein Mandant an ihn verkauft. Und dadurch wurde dann das Geschäft, also wenn ich es mal ganz kurz skizzieren kann, es wurde dann übers Internet halt letzten Endes klar, wer die verkauft hat, also der Nickname sozusagen Rico hieß der damals, und hat man da durch die Polizei, durch das LKA einen Waffendeal angeschoben, ja, also einen gefakten Waffendeal, und hat dann meinen Mandanten im Park verhaftet, mit einem Gitarrenkoffer in der Hand und einem Maschinengewehr drin, dass da quasi die Polizei von ihm kaufen wollte, ne? Verdeckte Ermittlung. Ja, genau. Und dann hatte man ihn. Dann war ja eigentlich mal grundsätzlich der Tatort für ihn Marburg, da kam er her. Ne? Aber die Staatsanwaltschaft München hat es dann gemacht, weil die gesagt haben, wir Strafrechtler sprechen von Erfolg. Ja, das ist natürlich nicht im positiven Sinne ein Erfolg, aber der Erfolg ist in München eingetreten, weil dort die Menschen getötet wurden. Und dann wurde er angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Und das war zum damaligen Zeitpunkt das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass quasi gegen einen Waffenhändler Anklage erhoben wurde wegen fahrlässiger Tötung. Und er wurde deswegen auch verurteilt am Ende. Nur dadurch, dass er die Waffe an den späteren Täter verkauft hat.
Sind Sie da eigentlich als, kann man das auch so sagen, die Kanzlei ist bestellt worden und sollte einen Strafverteidiger stellen? Oder Wie kommt man an so einen Fall dann
ran? Ja, das war über Mund-zu-Mund-Propaganda in der JVA. Da waren, klar, ich meine, da würde ich jetzt lügen, wenn man so einen Fall nicht gerne machen würde. Ja,
ja klar.
Natürlich macht man den als Strafverteidiger gerne, weil es einfach wahnsinnig spannend ist, weil es ein Riesenfall ist. Wie gesagt, weil es einfach ein rechtliches Novum war in Deutschland. Und genau, und dann wurden wir da halt weiterempfohlen in der JVA. Da waren auch noch zwei, drei andere Anwälte bei ihm und haben ihn besucht und so. Und ja, ich habe dann das Rennen gemacht und habe halt hab das Mandat bekommen. Genau, und dann war noch ein Kollege mit dabei aus Marburg, der quasi, weil er dort als erstes inhaftiert war, dort schon zu ihm Kontakt hatte. Und dann haben wir den Fall zu zweit gemacht, ich und ein Kollege aus Marburg.
Ärzte werden ja oft gefragt, wie kannst du das überhaupt machen mit diesen großen OPs? Ich könnte das nicht, ich kann kein Blut sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Ihnen ähnlich ist oder analog ist, dass jemand sagt, Mensch, du musst jetzt hier sozusagen einen Menschen, der irgendwie Dreck am Stecken hat, der kriminell ist, du musst dich mit dem gemein machen und musst den verteidigen. Das machst du doch bestimmt gar nicht gern. Ich könnte das nicht. Wie ist da so eine professionelle Einstellung in diesem Falle?
Ja, da hat vielleicht jeder vielleicht so seine eigene Methodik, um damit umzugehen. Also ich mache diese Fälle wahnsinnig gerne. Das ist für mich absoluter Traumberuf. Und dieses, klar, wenn ich jetzt nochmal, um es mit dem Arzt zu vergleichen, wenn ich natürlich kein Blut sehen kann und ohnmächtig werde, dann kann ich natürlich keinen operieren. Ja, das ist schon klar. Aber es kommt vielleicht auch darauf an, jetzt im Anwaltsberuf, ob man damit schon mal Berührungspunkte hatte. Also man sieht die Menschen ja letzten Endes, wenn man mit diesem Beruf nichts zu tun hat, immer nur durch die Medien dargestellt. Und dieses Strafrecht, also wenn es jetzt eine schwerere Tat ist, dann hat es ja im Fernsehen auch immer so ein bisschen was Mystisches. Ja, man schaut XY an, dann sind die Leute immer mit Kapuze unterwegs und dann hat man irgendwie angsteinflößende Musik im Hintergrund und so. Und dann denkt man, okay, was ist denn das für eine Bestie, die da jetzt einsteigt und da irgendeine Straftat verübt. Also man hat eine sehr weite Distanz zu solchen Menschen, ja, im Alltagsleben. Wenn man jetzt diese Menschen persönlich kennenlernt, dann zeigt sich halt regelmäßig ein ganz anderes Bild. Dann merkt man halt, okay, jetzt mal grundsätzlich unabhängig von der Tat, das ist halt ein ganz normaler Mensch. Also es ist halt ein Mensch wie du und ich, der diese Tat begangen hat. Ja, das soll es jetzt nicht schmälern, aber man unterhält sich dann mit demjenigen. Und da wird natürlich dann auch Distanz abgebaut. Man muss sich natürlich immer eine professionelle Distanz wahren, das ist klar. Aber man hört halt dann auch die Version von diesen Menschen. Und man lernt dann diesen Menschen in stundenlangen Gesprächen kennen. Man lernt deren Geschichte kennen. Jetzt gemünzt auf diesen Waffenhändlerfall, da hat er ja in Anführungszeichen nur, also ich will wirklich, dass das jetzt nicht missverstanden wird, in Anführungszeichen nur diese Waffe verkauft. Ja, der hat ja mit der späteren Tat nichts zu tun. Hm. Und der wusste auch von der späteren Tat nichts. Also der hat ihm nicht die Waffe verkauft, dass der andere diese Tat begehen kann, sonst wäre er auch anders bestraft worden. Ja, sondern er ist bestraft worden, weil das Gericht sagt, wenn du eine scharfe Waffe mit Hunderten von Schuss Munition verkaufst, dann musst du damit rechnen, dass derjenige so eine Tat begeht. Und da meint man dann nicht damit, dass er genau diese Tat begeht, aber du musst es auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn du so eine Waffe verkaufst, dass er eben damit jemand umbringt. Ich sehe es anders, ja. Ich habe damals Statistiken gelesen, noch und nöcher, wie viel Waffen auf dem Schwarzmarkt verkauft werden und wie viel tatsächlich letzten Endes dazu benutzt werden, jemanden umzubringen etc. Führt jetzt alles zu weit, ist auch wurscht, aber da hat man, um zum Thema zurückzukommen, ja jemanden, der in Anführungszeichen nur eine Waffe verkauft hat. Ich habe aber halt auch Mandanten, die ganz andere Dinge gemacht haben. Also wirklich ganz andere Dinge gemacht haben. Sprich, ja, kann man jetzt von einem normalen Mord reden, kann man auch nicht, ja, aber also der normale Habgiermord, den meine ich damit nicht, sondern ich habe auch einen Mandanten, der als 15-Jähriger zwei Jungs umgebracht hat, zum Beispiel. Und das ist natürlich dann schon etwas, naja, also da muss man sich dann schon mit der Psyche und mit der Vergangenheit beschäftigen, um da irgendwie überhaupt nachvollziehen zu können, was da passiert ist. Ja? Dass jemand die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, indem er halt eine Waffe verkauft, weil er denkt, es geht gut und da verdiene ich irgendwie 1.000 Euro dran, das kann ich schon noch nachvollziehen, ja, wie so ein Entschluss zustande kommt. Ich kann auch nachvollziehen, wie jemand in den Betäubungsmittelhandel reinkommt. Ne? Also das ist so, das ist dann immer von der Vita abhängig. Aber gerade, es gibt schon auch Delikte, ja, da ist es ein bisschen komplexer. Und da hat es natürlich eher damit zu tun, wie diese ja, Persönlichkeit geformt wurde. Und zwar von Anfang an, von wirklich mehr oder weniger dem Erblicken des Tageslichtes an, bis zu einem Zeitpunkt, wo dann jemand wirklich einen Mord begeht, ja, wie man es eigentlich nicht mal aus Filmen kennt. Ja, also das ist teilweise schon sehr, sehr extrem. Ja. Und selbst zu diesen, wenn Sie mir noch erlauben, das kurz, selbst zu diesen Menschen kann man natürlich eine persönliche Bindung aufbauen. Also man denkt natürlich, wenn man sowas nur aus Filmen kennt, ah, das muss ein Monster sein und da kennt man das Schweigen der Lämmer und was weiß ich was für Filme und Leute mit einer Maske. Und wenn man dann vor denen sitzt, dann ist es halt trotzdem ein Mensch. Ja, und es ist auch ein Mensch, der eventuell gar nicht in der Lage ist, Emotionen zu empfinden etc. Das sind natürlich alles Dinge, die man aus den Tagesthemen nicht rauslesen kann. Ne?
Das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Ganz wichtiger Punkt. Aber wie ist denn, und also ich erkenne, wie wichtig ist es, dass man eben auch die persönliche Seite sieht, die Vita, den Werdegang einer Person. Wie leicht oder wie schwer ist es denn überhaupt an diese Menschen immer auch genügend nah ranzukommen? Muss man da ein guter Psychologe sein? Muss man da irgendwie empathisch sein? Oder vielleicht auch etwas Besonderes ausstrahlen, um mit diesen Menschen auf eine ehrliche Weise ins Gespräch zu kommen. Denn ich kann mir vorstellen, nicht in jedem Fall wird man an die Leute wirklich rankommen und nicht in jedem Fall wird man auch als Strafverteidiger dahinter kommen, wie ein Tathergang nun wirklich war. Der Martin Kretschmer aus Bonn hat mal gesagt, wir wissen als Strafverteidiger oft nicht, wo die Leiche begraben ist, ne? Aber trotzdem haben wir einen Eindruck von dem Fall. Ja, wie kommt man an diese Menschen zuverlässig ran, auch gerade dann, wenn es mal schwieriger wird?
Also da haben Sie eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort genannt mit der Psychologie. Also ich sage es oft zu Freunden oder Familie, die Psychologie spielt im Leben des Strafverteidigers, jedenfalls nach meiner Ansicht, ja, eine extrem große Rolle. Also eine extrem große Rolle. Das ist nicht nur beim Erstkontakt mit einem Mandanten oder wie Sie sagen, um an den Mandanten heranzukommen, sondern auch im späteren Verfahren. Also was für eine Riesenrolle Psychologie spielt in einem Gerichtsverfahren, wirklich in einem Gerichtssaal, das ist unfassbar. Weil dann natürlich auch das Momentum teilweise von den einzelnen Verfahrensbeteiligten auf den anderen übergehen. Ja, also das ist wahnsinnig spannend und da muss man schon psychologisch ein bisschen was können. Das ist so. Um an die Mandanten ranzukommen, um ihre Frage zu beantworten, kann man es wahrscheinlich so pauschal überhaupt nicht beantworten. Ich glaube schon, dass man einen gewissen Draht zu Menschen mal generell haben muss. Ja, also wenn sich jemand natürlich kommunikativ allgemein schwer tut, auf andere Menschen zuzugehen, dann ist es wahrscheinlich der falsche Job. Ob man persönlich allerdings immer die Wahrheit wissen will über das Delikt selber, das ist eine andere Frage. Also klar, wenn ich jetzt eine schwerste Tat habe, wirklich ein schwerstes Verbrechen gegen einen Menschen, dann und derjenige mir das auch erzählt, ja, und möglicherweise auch geständig ist oder wie auch immer, oder auch es mir erzählt, aber nicht geständig ist, hatte ich auch schon. Dann versuche ich persönlich schon rauszufinden, wie das kam in seinem Leben, dass er letzten Endes zu sowas imstande war oder sowas gewollt hat. Ja, das ist schon richtig. Und da kann ich natürlich jetzt nicht nur plump auf jemanden zugehen und fragen, wieso hast du das gemacht? Ja, das wird dann macht er zu und dann ist er zu. Und dann macht er, wenn es blöd läuft, auch nicht mehr auf. Also da muss man am besten am Anfang so wenig konkrete Fragen stellen wie möglich und ihn halt einfach mal erzählen lassen und ihm auch wirklich zuhören. Und nicht nur versuchen, kurz die Facts irgendwie abzuklappern, um die quasi mit nach Hause zu nehmen, sondern man muss sich dann halt wirklich auch mit dem Menschen beschäftigen. Wenn wirklich der Grund oder der Beweggrund für die Tat tiefer liegt, ja.
Wie lernt man sowas? Klar, entwickelt man sich mit der Erfahrung weiter, aber gibt es da auch Vorbilder, von denen man sich was abschaut?
Nee, also bei mir jetzt nicht. Klar, jetzt mal allgemein, wenn man Junganwalt ist oder noch Referendar ist, klar schaut man sich dann letzten Endes bei seinem Lehrmeister so ein bisschen was ab, wie der Beruf funktioniert, das ist schon klar. Aber jetzt beim Zugehen auf Menschen oder so im engeren Mandantenkontakt schaue ich mir das von niemand ab. Ich habe natürlich einige Bücher dazu gelesen. Ich habe, keine Ahnung, 10 Zentimeter dickes Buch über Psychopathen gelesen, ja, weil ich auch, da kommen wir vielleicht später noch dazu, auch spezialisiert bin auf Sicherungsverwahrung etc. Das schon, aber ich denke, dass man das einfach im täglichen Umgang mit Menschen lernt. Und vielleicht kann man es auch ein Stück weit gar nicht lernen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch in einem drin. Das kann ich jetzt ganz schwer beantworten, weil es auch von Fall zu Fall so ein bisschen unterschiedlich ist wahrscheinlich. Aber also was ich halt schon weiß, ist, mit welcher Haltung ich gegenüber einem Mandanten auftreten muss. Also wenn ich natürlich eine ablehnende Haltung ausstrahle, dann war es das natürlich. Und ich glaube, was die Menschen oder die Mandanten an mir schätzen, was ich halt oft zu hören bekomme, ja, ist halt, dass ich nicht von oben herab auftrete, sondern auf einer Ebene den Leuten begegne. Ja. Und das können manche schon, wenn ich einen inneren Aber habe gegen, in Anführungszeichen, solche Menschen, ja, dann werden die mir nichts erzählen, dann werden die auch kein Vertrauen haben, weil die spüren das ja. Es ist ja nicht so, dass das denen verborgen bleibt, ja, sondern die merken natürlich, okay, wenn der hat 0,0 Verständnis für mich, der versucht die Tat nicht nachzuvollziehen, ja, dann wird er mir nichts erzählen. Also das ist jedenfalls meine Meinung.
Vielleicht kann man es so sagen, sie versuchen sich mit einer persönlichen Bewertung eher zurückzuhalten und sich auf die juristische Bewertung zu konzentrieren.
So ist es.
Jetzt haben Sie gerade vorhin angedeutet, das kommt schon mal vor, ne, dass jemand Ihnen gegenüber geständig ist und sagt, ja, so und so war's, aber nach außen hin eben die Tat nicht gesteht. Jetzt ist man ja da, stelle ich mir vor, schon irgendwie in einem Dilemma. Beispiel, Sie wissen, der war's, und Sie wissen so vielleicht sogar noch mehr über den Tathergang, aber man kann sie ihm nicht beweisen. Jetzt steht man vor der Entscheidung, versuche ich den Schuldigen jetzt ganz rauszuhauen, weil es einfach rechtlich möglich ist, oder schaue ich irgendwie auch bei meinen Zielen auf das, was irgendwie auch ein angemessenes Strafmaß wäre. Das ist jetzt sicherlich eine fiese Frage, weil sie ein ethisches Dilemma betrifft und weil sie da vielleicht auch zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern müssten. Aber wie muss man sich das so vorstellen?
Also, das ist tatsächlich keine einfache Frage.
Ja.
Das ist eine schwierige Frage und ist
Ja, und Sie
bestimmt
können ja
auch.
gar nichts dafür. Sie rutschen da ja gewissermaßen rein, ne?
So ist es.
Ja.
So ist es. Also, ich hatte das zweimal bei einem Mordfall tatsächlich, was natürlich, ich sage jetzt mal, aus menschlicher Sicht der Worst Case ist, ne, weil es halt so eine schlimme Tat ist. Aber und bei anderen Sachen hatte ich das natürlich schon wahnsinnig oft. Also da kann man das vielleicht dann ein bisschen besser handeln. Also, um jetzt mal die Fragen zu beantworten. Das Strafverfahren läuft nach gewissen Spielregeln. Das ist wie ein Spiel, das ist wie ein Brettspiel, ja, jetzt mal einfach gesagt. Und diese Spielregeln stehen halt in der Strafprozessordnung. Und an die Spielregeln hat man sich zu halten. Punkt. Die Spielregeln habe ich nicht aufgestellt, sondern der Gesetzgeber. Und nach diesen Spielregeln muss ich spielen. Das bedeutet, wenn mir jemand sagt, Herr Mühlberger, ich werde kein Geständnis ablegen, dann werde ich ihn zu diesem Geständnis auch nicht drängen. Also das mache ich nicht. Das mag Kollegen oder Kolleginnen geben, die das machen, weil die dann abends besser einschlafen können. Ich mache das nicht, unter keinen Umständen. Ja? Ich habe noch nie einen Mandanten zu einem Geständnis überredet. Noch gar nie. Was ich natürlich mache, ich erkläre ihm die Beweissituation, ja, ich erkläre ihm die Sachlage und ich erkläre ihm, soweit er es begreifen kann, die juristischen Spielregeln. Und ich kann ihm sagen, okay, wenn Sie jetzt das und das machen, sind die Wahrscheinlichkeiten so und so, ja, also es geht in die Richtung, geht in die Richtung. Und ein Geständnis gibt natürlich immer einen Bonus vom Gericht. Also es ist immer ein positiver Strafzumessungsgesichtspunkt, die Tat auf Video ist. Geständnis ist immer ein positiver Strafzumessungsgesichtspunkt. Und das kann man natürlich den Mandanten alles dann erklären, aber ob die gestehen wollen oder nicht, ist allein deren Entscheidung. Ich bin nur ein Berater. Ja? Und damit muss ich umgehen. Ich darf natürlich vor Gericht, ich darf nicht lügen. Der Beschuldigte, also der Mandant, der Angeklagte, wie auch immer, der darf lügen. Ich persönlich darf nicht lügen. Aber ich weiß halt, dass ein Gericht ohne vernünftige Zweifel verurteilen muss. Ja, und solange Zweifel bleiben, gilt eben dieser in dubio pro reo Grundsatz und dann so lange ist er halt nun mal freizusprechen. Das mag in manchen Fällen auch menschlich unbillig sein. Brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ja, aber so sind halt nun mal die Spielregeln und an die muss ich mich halten.
Ja, umgekehrt kann es ja auch sein. Der Staatsanwalt bringt jemanden hinter Schloss und Riegel, weil die Beweislage so ist, aber die Person ist unschuldig. Ne? Die
Ja.
Sache sind, die Dinge sind komplex bei näherer Betrachtung. Sie haben gerade angedeutet, dass Sie sich unter anderem spezialisiert haben auf Sicherheitsverwahrung. Was sind so denn die allgemein Ihre Spezialisierungen als Kanzlei und Ihre Spezialisierungen ganz persönlich? Und das wäre die erste Frage. Und die zweite, was meinen Sie genau mit dieser Sicherheitsverwahrung? Wie sieht das so in der Praxis aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also, so ganz grundsätzlich machen wir im Strafrecht alles. Das heißt, wir machen das klassische Strafrecht quer, also wirklich querbeet, alles, auch Wirtschaftsstrafrecht. Und zusätzlich, das ist ein ganz normales Tagesgeschäft halt einfach, und zusätzlich bin ich spezialisiert auf die Paragraphen 63, 64, 66 der Reihe nach. Das sind psychisch kranke Straftäter, also Menschen, die eine Straftat im entweder beschränkter Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit begehen aufgrund einer psychischen Erkrankung. Die kommen dann bei einer Verurteilung auch nicht in die klassische JVA, sondern in die Forensik, ja, also in eine psychiatrische, in Anführungszeichen, Klinik. Dann eben der Paragraph 64, das sind die Suchtkranken. Täter, ja, die Straftaten begehen aufgrund einer Suchtkrankheit, welche auch immer, egal ob das jetzt Alkohol oder Betäubungsmittel, Tabletten, sonst was sind. Und dann gibt es eben den 66 und das ist die Sicherungsverwahrung. Und die Sicherungsverwahrung, das sind Täter, bei denen die normale Strafe nicht ausreicht. Ja, sondern das ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Das bedeutet, du kriegst auf der einen Seite kriegst du die Strafe und auf der anderen Seite muss ich aber die Gesellschaft weiterhin vor diesen Menschen schützen. Das heißt, ich kann, ich sage jetzt mal, 5 Jahre bekommen mit anschließender Sicherungsverwahrung. Ja, dann setze ich meine Strafe ab, aber danach darf ich nicht raus, sondern ich muss in eine Einrichtung, das ist ein bisschen lockerer als eine normale JVA-Einrichtung, und muss dort aber bleiben, weil es eben der Sicherungsgedanke ist. Das bedeutet, die Gesellschaft, ja, muss eben vor dieser Person gesichert sein. Dann durchläuft man da Lockerungsstufen. Das ist sowohl im 63 als auch im 64 als auch im 66 der Fall. Ich sage jetzt mal A, B, C, D. Ja, am Schluss dann Probewohnen etc. Und da wird man halt so langsam heraus resozialisiert aus dieser Einrichtung. Genau. Und speziell jetzt vielleicht Ihre Frage bei der Sicherungsverwahrung. Ja, das sind natürlich... das sind Leute, die in der Regel eine längere strafrechtliche Vita haben oder eben das Delikt dementsprechend ist, dass man sagt, wenn man ihn rauslässt, dann steht zur Befürchtung, dass schwerste Gewaltstraftaten drohen, durch die mögliche Opfer sowohl psychisch als auch physisch schwer geschädigt werden.
Also gibt es dann Fälle, wo man eigentlich vorher schon weiß, das läuft jetzt auf eine Sicherungsverwahrung raus und da bestellen wir jetzt den David Mühlberger als Pflichtverteidiger. So, kann man das so, kommt das so vor? Oder sieht man das immer erst, wenn es eigentlich, wenn der, ja, der Fall den, schon unterwegs ist?
Also nein, das kann man schon absehen, so ein bisschen natürlich. Man weiß am Ende bis zum Urteil nie sicher, was rauskommt, das ist klar, aber man kann halt im Vorfeld schon ein bisschen absehen, dass wenn jetzt jemand den 13. Banküberfall begangen hat und 2 Leute erschossen hat, dass es möglicherweise auf eine SV, also auf eine Sicherungsverwahrung, rausläuft. Aber der Teil, dass man dann sagt, da bestellen wir jetzt den David Mühlberger als Pflichtverteidiger, der trifft nicht zu. Ja. Okay. Also schön wäre es, wenn, und zwar nicht, dass ich eine Pflichtverteidigung bekomme. Ich bin im, weiß ich nicht, 98% der Fälle Wahlverteidiger. Ja. Im 63 Grad bei psychisch Kranken mache ich dann eine Pflichtverteidigung, weil die sich anders nicht zu helfen wissen. Das ist quasi so mein Dienst an der Gesellschaft. Leute, die abgehängt sind, Leute, die in der Forensik sitzen, die man vergessen hat, die keine Familie mehr haben und so weiter und ansonsten keinen Verteidiger hätten, da mache ich das als Pflichtverteidiger, aber Sie meinen ja das Instanzverfahren, also das Erkenntnisverfahren. Ja. Nee, eben, da läuft es genau nicht so, dass dann jemand bestellt wird, der auf diesem Gebiet ziemlich fit ist, sondern es wird halt irgendjemand bestellt. Und es wird auch nicht unbedingt ein Fachanwalt für Strafrecht bestellt, sondern es wird halt derjenige bestellt, der möglicherweise seine Visitenkarte beim Ermittlungsrichter abgegeben hat. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine.
Ja.
Das ist tatsächlich auch ein großer Punkt, den ich wirklich sehr stark bemängle, ja. Dass bei Beiordnungen, ich meine, jeder muss mal klein anfangen, das ist ganz klar, es fällt kein Meister vom Himmel, das ist so und man muss seine Fälle irgendwann mal anfangen, aber es ist dann schon schwierig, wenn es so komplexe Fallkonstellationen sind, wo es halt, wie gesagt, jetzt um Sicherungsverwahrung geht und untersteht ein Anwalt, der normalerweise Mietrecht macht. Das ist schon schwierig.
Ja. Wie ist es eigentlich, lehnen Sie häufig Fälle ab?
Nein, ich lehne nie Fälle ab. Also wenn ich es zeitlich machen kann, lehne ich nie Fälle ab. Also wegen einem Delikt oder sowas habe ich Fälle noch nie abgelehnt. Klar, wenn jetzt natürlich jemand anruft und sagt, er will den Bundeskanzler anzeigen wegen irgendwas, ja, wo ich halt genau weiß, okay, das ist ein Mandant, den wirst du nicht zufriedenstellen können, sag ich jetzt mal. Also solche Sachen mache ich natürlich nicht, wenn ich jetzt von vornherein sehe, okay, das ist eine völlig unbegründete Geschichte, sowas kann man nicht machen und das gibt's natürlich öfters, aber ansonsten jetzt ein ernsthaftes Mandat lehne ich nicht ab.
Mhm. Wie kann man sich so eine typische Arbeitswoche von David Mühlberger vorstellen? Gibt es überhaupt so eine typische Arbeitswoche? Es hört sich alles sehr abwechslungsreich an und speziell. Aber ja, wie muss man sich das so vorstellen?
Also in der Regel jeden Tag Hauptverhandlung.
Jeden Tag Hauptverhandlung und zwar in Präsenz.
Ja, also in der Regel schon. Entweder Hauptverhandlung oder eben Anhörung. Also das, was ich Ihnen gerade erklärt habe, bei der Maßregel der Besserung und Sicherung, ja, also psychisch Kranke, Sicherungsverwahrung etc., da gibt es sogenannte Anhörungen einmal im Jahr. Und also entweder so etwas oder Hauptverhandlung habe ich eigentlich jeden Tag, ja. Ja. Und dann halt eben, abends in die Kanzlei und Postmappen abdiktieren und dazwischen 50 Telefonate führen ungefähr am Tag, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Also eigentlich, also ab morgens geht's los. Meine Mandanten haben meine Handynummer. Das ist für die Mandanten sehr luxuriös. Also die können mir über WhatsApp schreiben, die können mich anrufen. Bei mir geht's quasi morgens mit dem Augenöffnen geht's los schon zu Hause. Und dann bricht es den ganzen Tag nicht ab bis zum Abend. Und also wenn ich aus einer Hauptverhandlung rauskomme, jetzt ohne Übertreibung, dann habe ich natürlich, weiß ich nicht, 25 Anrufe in Abwesenheit und ich weiß nicht, wie viel Nachrichten und die werden halt dann abgearbeitet. Und in der Kanzlei wird dann die Postmappe abdiktiert, dass das Sekretariat am nächsten Morgen schreiben kann. Ja, und dann ist Feierabend. So läuft der typische Tag ab.
Ja, wenn es dringend ist, dann ist der Feierabend ganz spät, ne?
So ist es. Und das ist natürlich im Strafrecht schon ein Thema. Wenn man jetzt für ein großes Unternehmen irgendwelche Verträge schreibt, monatelang, dann ist es sicherlich ganz anders von der Einteilung. Bei uns ist es halt einfach so, in der Regel brennt, ja, und man ist eigentlich schon 5 Minuten zu spät dran, wenn der Mandant erst anruft. Also es ist wirklich so, dass es halt wirklich ein sehr, sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen, stressiger Job ist. Kommt immer darauf an, was man als Stress empfindet. Ja, also wenn man den Job liebt, dann sage ich jetzt mal, es ist ein beschäftigungsreicher Job, der natürlich auch viele Unwägbarkeiten hat. Also es kann halt einfach sein, es klingelt in der Früh das Telefon und dann ist Verhaftung. Dann muss ich natürlich zum Ermittlungsrichter, muss ich es halt mir irgendwie einrichten. Ne? Es ist nicht immer alles vorhersehbar, wie die Hauptverhandlung an sich auch eigentlich immer eine große Überraschung ist. Da muss man halt dann drauf reagieren.
Jetzt nehmen wir mal an, Sie sitzen in einem Lokal am Abend und wollen einfach mal in Ruhe essen. Kommt es dann oft vor, dass man einfach erreichbar sein muss, weil man schon weiß, da ist jetzt noch irgendwas im Argen oder da, wenn sich der und meldet, da muss es schnell gehen. Also hört es oder gibt es oder können Sie dafür sorgen, dass es schon auch mal aufhört und dass Sie auch mal wirklich für sich und für Ihre Lieben da sind?
Also ich versuche es tatsächlich. Wir haben auch in der Kanzlei eine 24-Stunden-Erreichbarkeit. Also auch unser Sekretariat ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Ne? Das heißt, bei uns kann man tatsächlich an Heiligabend um 23.30 Uhr anrufen oder an Silvester nachts um 2 oder wann auch immer. Und da kommen dann bei dringenden Sachen, stellen die durch und bei weniger dringenden kriegt man halt eine E-Mail, dass ich jetzt mein Handy tatsächlich auf lautlos umdrehe oder ausschalte, das passiert bei mir nicht. Nee. Also passiert bei mir gar nie. Gar nie. Also ich habe wirklich, ich kann mich jetzt, wenn ich an das letzte Weihnachten zurückdenke, an den ersten Weihnachtsfeiertag, da saß meine Familie beim Essen am ersten Weihnachtsfeiertag mittags und ich habe oben Mandat angenommen und habe Unterlagen verschickt und so weiter. Ja, also das ist so.
Ja, bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich das auch gesehen, dass Sie unglaublich gute Bewertungen bekommen und dass aus diesen Bewertungen eben auch hervorgeht, dass Sie wirklich so durchgehend erreichbar sind. Und da sieht man dann schon, wow, ist es denn überhaupt normal, dass man als Strafverteidiger so gut rund um die Uhr erreichbar ist, oder versuchen Sie da irgendwie auch Ihre eigenen Standards zu setzen?
Also das hing bei mir ein bisschen damit zusammen. Am Anfang meiner Selbstständigkeit dachte ich natürlich, du brauchst ja auch Mandate. Ja? Also mittlerweile wäre ich auch jetzt auf die 24 Stunden Erreichbarkeit nicht mehr angewiesen, sage ich ganz offen. Aber am Anfang ist es natürlich schon so, dass man denkt, man will sich natürlich auch kein Mandat rausgehen lassen sozusagen und dann habe ich halt meinen Mandanten die Handynummern gegeben. Und auf meinen Visitenkarten steht meine Handynummer drauf. Und so hat sich das letzten Endes entwickelt. Also ich wollte jetzt da ursprünglich kein außerordentliches Geschäftskonzept draus machen, sondern das hat sich dann halt einfach so entwickelt. Und ja, jetzt ist es so. Und es bewährt sich ganz gut. Und das ist wirklich, muss man vielleicht noch sagen, das ist was für jemand, der ein Strafverfahren hat, unfassbar wichtig ist. Also, dass man seine Vertrauensperson immer erreichen kann, wenn man wirklich Angst hat oder Panik hat, das ist für die Menschen ganz, ganz wichtig. Und wenn man so ein Telefonat abschließt, dann sagen das die Mandanten natürlich auch, Herr Mühlberger, jetzt bin ich wirklich wieder richtig beruhigt. Und wenn ich das machen kann, auch wenn es jetzt am ersten Weihnachtsfeiertag ist, ja, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Und das ist ja auch das, was meinen Job ausmacht. Ich muss den Druck letzten Endes vom Mandanten wegnehmen und zu mir schieben. Ja? Also wenn die Menschen zu mir in die Kanzlei reinkommen, zu einer Erstberatung, sind die natürlich voller Sorgen, ja? Und voller Angst und teilweise Panik, weinen ganz fürchterlich. Ja? Also bei denen bricht da ja regelmäßig mit so einem Strafverfahren alles zusammen. Also, wenn Geschäftslaptops beschlagnahmt werden oder der Sohn in Haft sitzt oder was auch immer, die haben natürlich wahnsinnige Sorgen und das Ziel ist letzten Endes, dass die beruhigter rausgehen, als sie reingekommen sind. Und so ist es eigentlich bei jedem Telefonat mehr oder weniger.
Wenn jetzt ein junger Jurastudent Sie fragen würde, Herr Mühlberger, ich denke darüber nach, mich auf Strafrecht zu spezialisieren, ich weiß aber nicht, ob ich dafür geeignet bin, was würden Sie antworten? Also was macht einen guten Strafverteidiger aus und was muss der mitbringen und was muss der bereit sein zu tun? Viele Dinge haben wir jetzt schon irgendwie herausgehört, auch die psychologische Seite, aber was würden Sie da antworten?
Also jetzt mal grundsätzlich ist der Strafverteidiger-Job kein 9-to-5-Job. Das ist einfach so. Es ist ein ganz anderer Job, den kann man, glaube ich, auch mit keinem anderen vergleichen. Man muss, das lernt man aber erst mit der Zeit, auch abschalten können. Man muss, das haben wir ja schon besprochen mit den psychologischen Skills etc., ist klar, um ein guter Strafverteidiger zu werden, muss man natürlich auch juristisch gut sein. Also das ist eh die Grundvoraussetzung. Und man darf natürlich die Fälle nur bis zu einem bestimmten Grad an sich heranlassen. Also soll heißen, wenn ich damit nicht klarkomme, ist natürlich der falsche Job. Und das war jetzt beispielsweise bei mir noch gar nie der Fall, dass ich jetzt bestimmte Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekomme oder irgendwie sowas. So, wenn ich nicht schlafen kann, dann ist es halt wegen Stress. Ja, weil ich mir halt denke, oh, du musst noch irgendwie den Antrag vorbereiten und da noch das und hier noch das und jenes. Das sind eher organisatorische Dinge. Das ist klar, das bringt es immer mit sich. Aber also für das Strafrecht muss man, glaube ich, schon gemacht sein. Also, weil man sieht halt den ganzen Tag wirklich nur, was heißt nur natürlich nicht, aber sehr viel Elend. Und man hat es den ganzen Tag mit sehr viel negativer Energie zu tun. Denn selten klingelt natürlich das Telefon und es ist ein Mandant dran, der einem sagen will, wie gut es ihm gerade geht. Und er wollte einfach nur sagen, es ist alles in Ordnung und er wünscht mir einen tollen Tag. Sondern in der Regel sind es halt Probleme. Ne? Also man ist halt den ganzen Tag dabei, Brände zu löschen, Probleme zu lösen. Und das hat natürlich auch viel negative Energie. Damit muss man irgendwie umgehen können. Das muss man irgendwie kanalisieren können und dann auch letzten Endes verarbeiten können. Also das ist schon sowas.
Dann vor Gericht spricht man frei die ganze Zeit. Wahrscheinlich muss man auch überdurchschnittlich redegewandt sein, oder? Also das denke ich schon.
Ja, also mit Sprache sollte man vielleicht schon ein bisschen umgehen können. Ich weiß jetzt nicht, ob ich überdurchschnittlich redegewandt bin. Muss jemand anders dann beurteilen. Aber also ich mache das beispielsweise so, dass ich, das habe ich, ich glaube, ich habe fünfmal vielleicht in meiner ganzen Zeit ein Plädoyer vorbereitet. Und es war wahrscheinlich ganz am Anfang, weiß jetzt nicht, aber also ich halte meine Plädoyers frei. Und,
ach so.
Ja, und ich habe auch gemerkt, dass das die besten Plädoyers sind. Und meine Plädoyers sind wirklich gut. Nein, war ein Spaß. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das alles frei mache, weil ich dann eben ad hoc immer Bezug nehmen kann auf erstens mal natürlich das Plädoyer des Staatsanwaltes und auf das, was jetzt noch passiert ist. Ja, also ich finde es schwierig, zu Hause ein Plädoyer vorzutippen. Das finde ich wirklich wahnsinnig schwierig. Wenn man allerdings jetzt eine Hauptverhandlung hat mit, weiß ich nicht, 45 oder 50 Hauptverhandlungstagen und es geht über ein Jahr oder weiß ich nicht und man braucht bestimmte Zeugenaussagen, dann kommt man natürlich nicht umher, sich Stichpunkte zu machen, das ist klar. Aber so wie das manche machen, dass die quasi ein Plädoyer vorlesen, das finde ich jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt, für einen Strafverteidiger.
Ja, manchmal heißt es ja, als Strafverteidiger muss man ein guter Storyteller sein, also nicht einer, der Geschichten erfindet oder verzerrt, sondern halt jemand sein, der in der Lage ist, eine Geschichte so zu erzählen, dass sie der Sache dient und dass eben auch die Beteiligten, angefangen beim Richter, mitgenommen werden. Und da spielt wahrscheinlich jetzt reine Wortgewandtheit eine geringere Rolle als einfach so etwas wie Plausibilität, Glaubwürdigkeit, Authentizität und eben auch so die Fähigkeit, ad hoc Dinge mit einzubinden, die im Verfahren oder in der Gerichtsverhandlung gerade so aufgeploppt sind. So kann man das so sagen.
Genau, das haben Sie eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also, was mir immer ganz wichtig ist, man muss es verstehen, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen. Ja?
Aha.
Also man muss, wenn man etwas darstellen will, vor allem komplexere Zusammenhänge aus einem Leben vielleicht auch, ja, vom Mandanten, wie auch immer, oder der Mandantin, ich sage immer Mandant, also ich sage, ist natürlich immer Mann und Frau gemeint, das ist ja klar, aber hauptsächlich sind es eben männliche Mandanten. Wenn man natürlich da jetzt irgendwelche komplexere Zusammenhänge aus dem Leben darstellen will oder die Vita eine große Rolle spielt, möglicherweise Missbräuche zu seinen Lasten oder was auch immer, Gewalt gegen ihn in der Kindheit etc., dann muss man natürlich, das kann ich nicht einfach so kurz runterplappern, ja, sondern da muss ich jetzt natürlich verstehen, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, dass die Leute das, dass die auch zuhören und dass es die auch mitnimmt. Und das hat natürlich auch mit Wortgewandtheit zu tun, das ist klar, man muss die richtigen Worte finden, ja, und man muss es vor allem, und das ist fast noch wichtiger, halt verstehen, dass man ein Plädoyer nicht nur von A nach B, also man lernt dann im Referendariat, wie man so ein Plädoyer aufbaut, ja, das geht dann halt Sachverhalt, rechtliche Beurteilung und so, Beweiswürdigung und dann geht es in die Strafzumessung und so weiter. So muss man das nach meiner Ansicht nicht immer machen, sondern das muss einfach eine, so wie Sie jetzt auch gesagt haben, Storyteller, das muss eine runde Geschichte sein. Also das muss, man muss halt den Bogen spannen und man muss sich dann letzten Endes, muss sich der Kreis halt auch wieder schließen. Ja? Und es muss für die Leute verständlich sein in der Sache und es muss natürlich auch juristisch auf einem, gleichzeitig juristisch auf einem hohen Niveau sein. Also das muss für den Mandanten verständlich sein. Es muss aber natürlich auch juristisch überzeugend sein und das frei zu machen, ja, das ist schon eine Kunst für sich. Also ein gutes Plädoyer zu halten, ist eine Kunst für sich. Also es ist nicht oft so, dass ich mir denke, wow, da habe ich jetzt aber ein tolles Plädoyer gehört. Das ist tatsächlich nicht so oft der Fall.
Ein herausforderndes Berufsprofil. Wie schaffen Sie persönlich es, sich einen Ausgleich zu schaffen zu diesem Stress, den wir jetzt schon irgendwie auch gespürt haben bei den Darstellungen, aber eben auch von den negativen Energien, die da auf einen hereinprasseln. Wie entzieht man sich dem? Wie schafft man dann den Ausgleich? Wie machen Sie das?
Also unterschiedlich, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt aktuell, ich bin dreimal die Woche beim Sport. Ich mache Physiotherapie, ich mache Training. Ja. Ich fahre Motorrad. Das ist ehrlich gesagt die Methode, die am schnellsten und effektivsten Stress abbaut. Also sprich, ich nicht Rennmaschine fahren, habe ich früher getan, als ich noch jünger war, ja, sondern wirklich mit einem bequemen Motorrad mit einer Harley Davidson zum Beispiel durch die Berge fahren. Das ist wirklich etwas, wo bei dem, also da fällt wirklich Stress ab wie bei kaum etwas anderem, und ansonsten wirklich sich halt an ruhigen Orten aufhalten mit dem Fahrrad im Grünen. Also Berge sind wirklich sehr, sehr empfehlenswert, wenn man so einen Job hat. Da kann man entweder bei Bergtouren oder bei Fahrradtouren oder so, kann man tatsächlich seinen Kopf wieder frei bekommen und gut durchblasen. Und ansonsten, ja, sehr, sehr viel Zeit mit Familie und seinen Liebsten verbringen. Das ist eigentlich das, was ich immer mache.
Noch am Rande erwähnt, ich plaudere etwas aus, was Sie mir im Vorgespräch auch gesagt haben. Sie waren früher ein richtiger Downhiller mit dem Mountainbike. Und ja, das haben Sie aber aufgegeben.
Genau. Also ich hatte 2022 einen schweren Unfall, habe mich da wirklich sehr, sehr schwer verletzt, lag monatelang im Krankenhaus, war dann in der Reha. Ich habe mir beide Beine zertrümmert und mein Becken habe ich auch doppelt gebrochen, ist es übrigens immer noch. Und da habe ich natürlich ein bisschen Action aus dem Freizeitsport rausgenommen. Und deswegen habe ich auch vorhin kurzes angeschnitten, dass ich jetzt eher auf was Gemütlicheres umgestiegen bin. Aber ja, also wir haben schon sehr viele Bergtouren gemacht und sind auch immer Downhill gefahren. Ist aber, weiß ich nicht, eine der gefährlichsten Sportarten, glaube ich, die man machen kann.
Deswegen, ja, das glaube ich.
Das muss jetzt nicht sein. Auch die schnellen Motorräder und so weiter, die ich früher gefahren bin, das habe ich alles ad acta gelegt.
Ja, da gibt es atemberaubende Dinge. Viele Mountainbiker haben ja dann die GoPro Action Hero Kamera auf dem Helm, und dann, wenn man dann nur sieht, wo die fahren und wie die fahren und wie schnell die fahren, da kann es einem schwindelig werden, wenn man es nicht selbst macht.
Ja, genau. Und so war es auch früher am Motorrad, dann mit Kamera und so weiter. Aber das ist alles altes Zeug sozusagen.
Ja, Sie haben Ihre Kanzlei gegründet vor noch nicht allzu vielen Jahren, aber mittlerweile ist sie weit über München hinaus bekannt und erfolgreich. Was sind denn für Ihre Zukunftspläne für Ihre Kanzlei, also Ihre und Herrn Frühsorgers weitere Pläne? Wollen Sie weiter wachsen?
Also da sind wir tatsächlich im ständigen Dialog, und zwar jetzt nicht erst seit kurzem, sondern wirklich schon lange, und überlegen uns das die ganze Zeit aus allen Richtungen und versuchen das aus allen Richtungen zu beleuchten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es werden wird. Also grundsätzlich hätten wir schon Interesse dran, weiter zu wachsen, aber da werden die Probleme halt nicht unbedingt weniger, sondern halt andere. Und man darf halt nicht vergessen, im Strafrecht, das ist halt auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Also das geht nicht so einfach, dass man da einfach, sei jetzt mal irgendwie, nicht despektierlich gemeint, irgendeinen Anwalt nimmt und sagt, so, der bearbeitet jetzt deine Sache. Also ja. wenn jetzt jemand sich den Mühlberger raussucht oder wen auch immer raussucht, dann will der in der Regel auch den haben. Ja? Und wenn ich dann sage, so, das ist jetzt der Rechtsanwalt, was weiß ich, Schulz, dann rechne ich damit, dass die Mandanten da nicht unbedingt einverstanden sind. Ja, also das ist jetzt eine Hürde. Wenn die angestellte Anwältin oder der angestellte Anwalt gut sind und da gut ins Profil passen, würden wir auch gerne einstellen. Also wir führen auch öfters Einstellungsgespräche, aber die Anforderungen sind natürlich hoch. Ich sage es ganz ehrlich, weil der Mandantenstamm, den ich habe, das ist sozusagen, also das ist wirklich ein sehr werthaltiger Mandantenstamm. Da würde ich das, also da will ich nicht jetzt da irgendwelche Fehler machen in der Auswahl des angestellten Anwaltes. Aber grundsätzlich sind Bewerbungen bei uns eigentlich immer willkommen. Wir führen ständig Bewerbungsgespräche. Wenn der oder die Richtige kommt, würden wir sicherlich ein, zwei Anwälte jetzt nochmal anstellen. Ja.
Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Ne? Wenn man wächst, stellt sich die Frage, kann ich meine Qualitätsstandards halten? Und je nach Fachrichtung stellt sich halt auch die Frage, wie weit können die Work-Life-Balance-Vorstellungen berücksichtigt werden? Da gibt es sicherlich große Unterschiede zwischen den einzelnen Fachgebieten. Und wie das bei Ihnen aussieht, haben wir ja gerade gehört. Und wenn man als Person dann eben auch gefragt ist, dann kann nicht einer sagen, ich klinge mich total aus, sondern man hat den Fall und wenn ihr Qualitätsstandard beinhaltet, dass man erreichbar ist, ne, dann gilt es auch für alle.
Dann gilt es für alle. Also mein Partner macht das genauso, ja. Und das würde auch für denjenigen gelten, der dann hier reinkommt. Also das muss halt so ein richtiger Vollblut-Strafverteidiger sein. Und dann würden wir das auch gerne machen. Der Punkt ist nur der, also es gäbe bei uns dann super möglich. Also erstens mal haben wir eine überragende Kanzlei von den Räumen her im Herzen Bogenhausens. Schöner geht's nicht, wirklich. Wir haben ein super Sekretariat, wir haben tolle Referendare ständig. Und wer sich da gut einfügen kann, ist natürlich herzlich willkommen. Nur das ist schon so, dass man eben genau diese Eigenschaften mitbringen muss. Ja, der muss sich dann mit der Kanzlei identifizieren. Und wenn wir jemanden einstellen, dann sollte derjenige gerne für, also vielleicht Traumvorstellung für immer bleiben, ja, aber so lange wie möglich bleiben. Weil ich habe natürlich, oder wir haben natürlich auch kein Interesse dran, Anwälte auszubilden, die dann in München auf dem Markt sind. Ja, also das ist nicht unsere Zielrichtung. Das ist ja klar. Denn wenn dann wirklich so eine feste Größe aus der Kanzlei weggeht und derjenige soll ja zur festen Größe werden, der soll eine Säule darstellen dann, ja, dann bricht natürlich ein wesentlicher Teil der Kanzlei weg. Ich sehe das ja auch bei Kollegen. Also wenn dann nach 3-4 Jahren einer oder eine weggeht, das ist halt regelmäßig eine Katastrophe, ja. Das ist ja klar. Das ist wirklich, also das ist nicht einfach.
Ja, wir haben herausgehört, dass sehr viel über Empfehlungen läuft und natürlich, stelle ich mir vor, auch viel über positive Online-Bewertungen. Ist ja auch eine digitale Form der Empfehlung, kann man sagen, ne? Die auch ernst genommen wird. Ergreifen Sie denn darüber hinaus noch konkrete Marketingmaßnahmen? Sind Sie aktiv auf Social-Media-Kanälen oder ist es im Strafrecht oder bei Ihnen konkret weniger?
Es gibt Kollegen, die das machen, gerade Instagram und Co. Wir machen das nicht. Also wir haben eine Homepage und haben natürlich anwalt.de-Profil. Das hat, glaube ich, so mehr oder weniger jeder. Und haben da unsere Bewertungen. Die meisten Bewertungen, das ist nach wie vor so, sind halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn wir jetzt einen Instagram-Kanal als Beispiel hätten, das würde bestimmt ganz gut funktionieren. Ja, man muss natürlich da auch sehr, sehr aufpassen, dass man sich nicht lächerlich macht. Also es ist einfach so, was viele Kollegen auch machen, ja, die da Dinge posten, die ich im Leben nicht posten würde, weil ich mir immer vorstelle, wie es für mich wäre, wenn ich ein ernstzunehmendes Problem hätte. Und da will ich natürlich eigentlich jetzt nicht einen Anwalt, der da auf Instagram irgendwelche lustigen Videos macht und irgendwelche Szenarien darstellt wie ein Theaterstück und wie auch immer. Ich meine, das sehen ja alle, das sieht auch der Richter, das sieht auch der Staatsanwalt, die sind ja alle nicht blöd. Die googeln natürlich, wenn jetzt irgendwo aufploppt, was weiß ich, in Stuttgart oder in Nürnberg oder in Hamburg oder in Bremen oder sonst irgendwo, Rechtsanwalt Mühlberger bestellt sich als Anwalt, natürlich googeln die einen, ja. Und da finde ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht in eine lächerliche Richtung geht, aber ansonsten ist es natürlich im Prinzip eine Werbemaßnahme, die sicherlich zielführend ist. Also definitiv. Vielleicht müssten wir mal nochmal drüber sprechen, aber also wenn wir jetzt das Doppelte an Mandaten hätten, dann bräuchten wir auf jeden Fall einige Angestellte. Ja, das ist natürlich auch so.
Ja, Jetzt kommt als letzte Frage eine, die ich allen meinen Gesprächspartnern stelle. Was macht Ihre Kanzlei besonders?
Was macht unsere Kanzlei besonders? Also wir haben wirklich eine sehr familiäre Umgangsweise miteinander, eine sehr freundschaftliche Umgangsweise. Wir sind keine so typischen, entschuldigen, Stock im Arsch Anwälte, ja, sondern wir sind ein junges, dynamisches Team. Bei uns fühlen sich alle wohl. Wir gehen jeden Tag alle zusammen essen und die Chefs bezahlen, ja. Und wir haben natürlich, wir pflegen mit den Mandanten wirklich einen sehr, sehr freundschaftlichen Umgang. Also natürlich immer mit der notwendigen Distanz, das ist klar, aber wir nehmen die Probleme ernst und man kann als Strafverteidiger eigentlich niemals versprechen, was am Ende rauskommt. Ich weiß, dass das viele Kollegen machen, selbst wenn sie seit 30 Jahren Strafrecht machen, ja, genau wissen, dass es nicht geht, weil am Ende die Entscheidung nicht der Strafverteidiger trifft. Aber was ich meinen Mandanten immer verspreche und wirklich ausnahmslos immer auch halte, ist, dass ich 100% gebe. Ich gebe immer 100% und wenn ich das nicht kann, nehme ich das Mandat nicht an. Also wenn ich irgendwann mal an einen Punkt komme, wo ich das zeitlich nicht mehr stemmen kann oder von der Kraft her nicht mehr stemmen kann, dann würde ich sagen. Aber also wir sind schon mit wirklich ganzem Herzen bei der Sache. Und wir wollen vor allem halt auch den Erfolg persönlich. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich habe noch nie ein Mandat aus finanzieller Hinsicht betrachtet. Also weil ich schon gehört habe, Mai, du musst irgendwie auch irgendwie in die Berufungsverhandlung kommen, dass du da irgendwie eine Gebühr abgreifen kannst. So eine Denkweise habe ich nicht. Also ich habe mir irgendwann mal, und das ist wirklich mein voller Ernst, das ist keine dumme Geschichte, ich habe mir irgendwann mal zu meinem Credo gemacht, dass ich meine Mandanten immer berate, als wären die meine Brüder oder meine Mutter oder mein Vater. Ja? So berate ich meine Mandanten. Immer so, als wären das engste Angehörige, die ich über alles liebe, ja, sozusagen. Also und dann meine ich, kannst du einfach, dann kannst du die beste Leistung abrufen. Also ich würde nie im Leben meine Beratung von irgendetwas abhängig machen, was für den Mandanten vielleicht nicht gut sein könnte oder für mich monetär vorteilhaft sein könnte. Also so etwas gibt es bei mir nicht.
Das war jetzt eines der längsten Interviews auf diesem Kanal und es liegt einfach nur daran, ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen und damit ist schon viel gesagt.
Das freut mich natürlich.
Herr Mühlberger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich und es hat mir wirklich großen Spaß bereitet.
Dann sind wir schon zwei, denen es gefallen hat.
Dankeschön.